schön, dass du dabei bist zu dieser sehr besonderen und sehr persönlichen Episode meines Design My Life Podcasts. Ich bin Maite, Coach und Arbeitspsychologin, und meine Kundinnen sind erfolgreiche Unternehmerinnen, die immer und überall funktionieren zwischen Kunden, Kindern und tausend To-Dos. Mit ihnen gehe ich auf eine Reise raus aus dem Dauerhassel hin zu mehr Leichtigkeit im Alltag und damit sie nicht nur für alle anderen da sind, sondern endlich auch mal wieder Zeit für sich haben. Diese Reise beginnt im Innen mit ihrer Klarheit, Selbstführung und neuen Perspektiven und führt dann nach außen in klare Strukturen, Abläufe und klarere Kommunikation. Das Ziel dabei ist es, ein Business, das diese Unternehmerinnen trägt, statt sie auszubrennen und außerdem Feierabend um 14 Uhr. Und warum ist jetzt diese Folge so besonders? Weil ich nämlich heute selbst Gast in meinem eigenen Podcast bin. Dr. Peter Dorks und ich haben die Rollen getauscht. Peter kam nach unserem letzten Gespräch, das war die 9. Folge, auf die Idee, dass er mich mal interviewen könnte und damit ihr mich auch mal ein bisschen besser kennenlernt. Und das fand ich eine richtig schöne Idee, gesagt, getan. Also trafen wir uns nochmal und legten los. Und jetzt könnt ihr gleich einen Querschnitt durch mein Leben und durch meine Arbeit anhören, mit allen möglichen Höhen und Tiefen, mit Gefahrenmomenten und Glücksmomenten, mit Grenzen und Freiheit. Also Peter hat mich da wirklich durch mein Leben und meine Arbeit geführt, rückwärts erzählt von Lindau, wo ich jetzt lebe, zurück über Bonn, Uganda, Braunschweig, Madrid, Bochum. Hört einfach mal rein und macht euch ein Bild von mir. Ich freue mich natürlich wie immer sehr über eure Rückmeldungen, Fragen oder Ideen. Also immer her damit und jetzt viel Freude beim Anhören.
Ja, Maite, wir hatten ja die Idee, dass du heute mal der Gast bist. Du hast mich ja letztes Mal in deinen Podcast eingeladen. Mein Name ist Peter Dorks und dann kamen wir auf die Idee, dass du ja ein viel interessanteres Leben hast als ich.
Ja, vielen Dank,
Peter.
Und lass
dir dich noch mal anschauen. Das Blöde ist ja, wenn man einen Podcast macht, man fragt immer die anderen, aber man bleibt selbst so unsichtbar. Und dann finde ich es toll und mutig, dass du jetzt gesagt hast, nee, ich zeige mich auch mal.
Ja.
Einfach. Fangen wir doch mal da an, dass du einfach mal erzählst, warum du diesen Podcast machst.
Das ist schön. Ich freue mich auch, dass du mich heute interviewst. Ich bin schon so total gespannt. Warum ich diesen Podcast mache, ist, weil ich sowieso dauernd in Gesprächen bin mit Menschen und die oft so interessant sind, dass ich immer denke, Mensch, das wäre jetzt schön gewesen, wenn man das aufgenommen hätte und man hätte es vielen Menschen zur Verfügung stellen können. Und dann habe ich irgendwann gedacht, also ganz früher, als so Podcasts aufkamen, konnte ich damit gar nicht so viel anfangen. Ich habe immer gedacht, was soll denn das überhaupt? Ja? Mhm. Und irgendwann habe ich doch Gefallen dran gefunden und dann dachte ich, ja, mache ich einfach selber. Ja? Und das läuft jetzt schon seit letzten Herbst, einmal im Monat. Und die Resonanz ist sehr positiv. Ja.
Also du wolltest dir einfach sparen, dass du immer wieder das Gleiche verschiedenen Leuten erzählen musst, sondern hast gedacht, dann mache ich es auf dem Podcast.
So ein bisschen, dann, ja. Also ich will damit einfach, dass die Informationen oder die Inhalte, die alles, was da so entsteht, in diesen Gesprächen streuen, also zur Verfügung stellen. Weil wenn ich Gespräche führe mit einer Person, dann ist das ja sehr
zentriert.
Limitiert. Ja. Und so denke ich oft, die Leute haben ja was zu sagen und das kann anderen zugutekommen. Also das ist auch so der Sinn dabei. Es geht ja um gute und gesunde Arbeit. Mhm. Als Arbeitspsychologin habe ich da immer diese Bezugspunkte zu diesen sehr breit gestreuten Themen. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Leute da was rausziehen für sich und vielleicht auch Dinge mal überdenken oder anders machen.
Also bevor wir jetzt zu dir kommen, würde ich dann noch gerne wissen, ich habe gelesen, beschäftigst dich mit hybrider Zusammenarbeit. Da habe ich gedacht, was mag das sein? Kannst du es einfach mal erzählen?
Genau, ich habe ja dazu ein Buch geschrieben, die Kunst, ein hybrides Team zu führen. Mhm. Das habe ich so in der Corona-Zeit geschrieben. da kam das ja auch sehr stark auf. Also, dass plötzlich alle im Homeoffice waren, irgendwann lockerte sich das wieder, dann wurde es eher so hybride Zusammenarbeit. Das heißt, manche sind im Homeoffice oder remote irgendwo oder mal im Office und das ist sehr unterschiedlich. Und da ist mir wichtig, dass die Menschen erkennen, es kommt vorher schon auf gute Führung an. Mhm. Aber bei hybrider Führung oder hybrider Zusammenarbeit noch mal mehr. Also da letztendlich,
was ist denn hybride Zusammenarbeit?
Hybrid ist,
was damit hybrid gemeint ist, habe ich
ja, nicht verstanden. Hybrid ist, dass man in Präsenz und online.
Also dass man abwechselnd
genau, ja.
ist. Ja,
also, genau, das ist so eine Mischung. Ja.
Ja.
Und da, ja, worauf kommt es dann da an? Also in der normalen, oder was heißt normal? Also in der Präsenzzusammenarbeit im Büro, im Office, kommt es ja schon auf viele Dinge an, zum Beispiel Transparenz oder Kommunikation und so weiter. Und wenn man sich nicht begegnet, sondern nur vielleicht online Schnittpunkte hat, was macht man dann? Ja? Mhm. Wie kann man sich da austauschen, updaten, in Verbindung sein, auch menschlich? Und das hat mich sehr beschäftigt und ist auch heute noch so. Also wenn ich irgendwo Teams oder Führungskräfte berate, dann haben die oft dieses Problem, ja, die Leute sind ja nie da oder ich bin selber irgendwo.
Ja. Ja,
und wie ist man dann in Verbindung?
Ja. Ich finde es auch schwierig. Also ich habe immer den Eindruck, dass die Firmenidentität verloren geht. Dass die Leute früher, wenn sie da waren in den Firmen und wenn sie wirklich da waren, sich mehr mit der Firma identifiziert haben.
Mhm.
Und heute, dadurch, wenn es so verteilt ist, dass man da mehr beim Ich ist als bei der Firma ist. Also früher war man der Boschianer oder wir waren die VWler oder so, wir waren die ThyssenKruppler und jetzt ist man irgendwie so, man ist ich.
Ups, jetzt bin ich mal ich.
Genau, jetzt bin ich nur ich und nicht mehr mit der Firma identifiziert. Fangen wir mal mit der Gegenwart an. Du lebst jetzt in Lindau.
Mhm.
Seit wann lebst du in Lindau?
Seit knapp 10 Jahren auf der Insel.
Hier auf der Insel und ich glaube, du hast eine Tochter, oder?
Genau.
Erzählst du uns, wie alt die ist?
Die ist jetzt 17. Wir haben auch noch einen Kater, den kennst du auch, ne? Der ist ja immer hier
auf deiner Terrasse. Ja, der ist immer wieder in meiner Terrasse, ja, den kenne ich auch.
Ja, ja, und einen Hund haben wir auch noch.
Und vielleicht erzählst du mal, wie du nach Lindau gekommen bist. Wie war der Weg nach Lindau? Du bist ja nicht geboren hier.
Nee, das stimmt. Geboren bin ich im Pott. In Bochum.
In Bochum, ja.
Da war ich gerade auch zum 30-jährigen Abi-Treffen.
Ist immer eine Herausforderung, von Lindau nach Bochum zu fahren, finde ich.
Mache ich nicht oft.
Nee, meine ich, weil es halt schon sehr unterschiedlich ist.
Ja, auch. Also es
vom Städtebaulichen.
Auch. Ja. Und von der Mentalität her. Also es ist doch sehr unterschiedlich.
Aber ich mag den Dialekt.
Ja, danke. Wenn man das so nennen kann.
Ja, also ich war in Dortmund bei der Müllabfuhr, deswegen kenne ich den Dialekt gut und ich mochte den Dortmunder Dialekt immer. Und also, wie bist du nach Lindau gekommen? Von wo kamst du her, vor allen Dingen?
Also ich kam aus Bonn, wir haben ein paar Jahre in Bonn gelebt, weil da die...
Deine Tochter und du?
Ist ja, genau, ja. Also wir, meine Tochter und ich, Amelie und ich. Und vorher haben wir in Uganda gelebt.
Da kommen wir noch hin, dann arbeiten wir uns zurück.
Und, aber jetzt, und dann habe ich eben noch angestellt gearbeitet in Bonn, in der Entwicklungszusammenarbeit für ein Ministerium.
Mhm.
Und hab
was war deine Aufgabe
da? Ich habe so ein Rückkehrprogramm für Fachkräfte aus dem Ausland koordiniert und selber auch Seminare gegeben. Und wir hatten dann so ein Bildungsprogramm auch noch. Ja, das war total spannend und gleichzeitig habe ich gemerkt, es waren immer befristete Verträge.
Mhm.
Das hat echt existenziell auch was mit mir gemacht, ja.
Mhm.
Es war nie so die Sicherheit, die ich mir gewünscht habe. Ich meine, es ist auch unlogisch, dann in die Selbstständigkeit zu gehen, ne? Weil da hat man ja
noch mehr Unsicherheit eigentlich. Ja.
Aber dann dachte ich, ja, das ist der richtige Weg und dann bin ich eben damals noch wegen der Liebe, die hat aber nicht gehalten, nach Lindau gegangen.
Und also du hast dich verliebt und bist dann deswegen wegen der Liebe nach Lindau gegangen.
Ja, genau.
Über diese Liebe wollen wir aber nicht sprechen, oder wollen wir über die Liebe sprechen?
Nicht. Lieber nicht.
Ja. Wobei Liebe schon sehr interessant ist. Aber
das
auf jeden Fall, das ist der Grund, warum du hergekommen bist.
Ja, genau. Weil ich dachte, diese Fernbeziehung ist dann irgendwann auch mal gut. Ja, und dann fand ich es aber so.
Darf ich noch kurz fragen, warum ist die Liebe nicht zu dir gekommen?
Auch wegen familiärer
Also es war sinnvoller, Gründe. Nach Lindau zu genau, gehen, ja. als nach Bonn.
Ja, weil bei mir war es so, dass der Papa von Amelie, der lebt in Uganda. Mhm. Und da war es eigentlich egal, wo wir leben. Ne? Also das heißt, er kann ja überall hinkommen, wenn er eh zu uns kommt.
Ja. Ja.
Genau, und dann sind wir nach Lindau gegangen und dann fand ich es hier irgendwie so schön. Und wir haben uns ja hier auch was aufgebaut, also ein soziales Netz und die Schule und dies und das. Mhm. Und dann...
Was hat dir an Lindau gefallen?
War, also es, gerade hier die Insel, ne, wir wohnen ja auf der Insel, das war so ein bisschen wie Bullabü. Ja, die Kinder konnten einfach rausgehen, es war so... Ja. Alles so sicher und klein und schön. Mhm. Und die Nähe zur Natur, das hat mir viel bedeutet oder immer noch. Also auch diese Stille, gerade ganz früh morgens, wenn ich rausgehe, finde ich das total schön. Also auch den Blick in die Berge, super.
Also das wird ja sicher die Zuhörer interessieren, die dich schon länger hören. Ja. Was bist du denn für ein Mensch? Was hast du für Interessen? Also Natur scheint ein Interesse zu sein.
Ja, also Interessen habe ich viele und was für ein Mensch ich bin. Ja, ich glaube, das ist wie so ein großes Puzzle. Ja, da sind viele Teile, die im Großen und Ganzen ziemlich bunt sind. Mhm. Ja, und letztendlich, glaube ich, hat mich der ganze Weg, den ich jetzt so hinter mir habe, auch zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Also,
aber wen hat man denn da? Das ist ja geheimnisvoll.
Wen hat man da? Ja. Naja, das ist eine halbe Baskin, eine halbe Deutsche.
Ja.
Also mein Vater kam ja aus dem Baskenland.
Ja.
Ich habe jetzt auch für den kleinen Teil der Identität die spanische Staatsangehörigkeit beantragt. Ist jetzt auch durch. Finde ich irgendwie
total schön. Bist du jetzt beides, bist Spanierin und Deutsche.
Genau.
Eine schöne Kombination.
Ja. Und zugeordnet zum Baskenland. Also ich musste mir dann so ein Bundesland da sozusagen aussuchen. Und das macht mich schon sehr aus. Ja? Also so dieses Baskische. Wir waren auch früher jedes Jahr im Baskenland. Also
was ist das Baskische an dir?
So diese vielleicht auch Tiefgründigkeit. Mhm. Ja, also das konnte ich sehr gut teilen mit meinem Vater auch. Mhm. Und der Bezug zur Natur, das Meer, wir waren immer am Atlantik.
Mhm. Und, du bist aber schön aufgewachsen scheinbar.
Ja.
Da kommen wir ja noch hin. Das macht ja neugierig.
Ja, ja.
Ja.
Vielleicht auch so ein bisschen dieses Sture, ja, diese sture Art, ich mache, was ich will. Ja. Ich glaube, ich war oft auch ziemlich angepasst. Und habe gedacht, ich muss das so leben, wie man das so erwartet. Aber dann
bist du immer noch so angepasst?
Nee.
Nein?
Nicht mehr.
Nee. Würdest du dich als widerspenstig beschreiben?
Vielleicht
oder als
schon,
eigensinnig?
Ja, so ein bisschen.
Aber also, nicht starrsinnig.
Nee, ich glaube, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber du musst doch dies oder du musst doch das, dann denke ich immer, ich muss hier gar nichts. Ja?
Mhm.
Also außer vielleicht atmen und irgendwann sterben oder so. Aber ich, das finde ich ganz... schön, dass ich jetzt auch durch meine Arbeit einfach sagen kann, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Oder eben genau das Gegenteil, das mache ich, das sind meine Ideen, mit den Leuten will
ich arbeiten. Hast du so viel Freiheit? Also du bist nicht existenzsicher, dass du sagst, ich nehme jetzt alles.
Nee.
Sondern ich mache das schon so, was ich möchte.
Ja, ich mache, was ich möchte und ich arbeite auch mit den Leuten, mit denen ich gerne arbeite.
Ja.
Und wenn ich mal Leute dabei habe, wo es nicht so passt, was man vielleicht... vorher nicht wissen konnte, dann ist es eben auch eine Erfahrung und dann kann man sich gut verabschieden.
Mhm.
Ja.
Also Freiheitslieben nehmen wir mal so an. Du beschreibst du dich.
Mhm. Ja. Ja, und vielleicht auch abenteuerlustig.
Ja. Ja,
also
ja, wenn man deine Geschichte anguckt, wenn man überlegen, wie lange du wo gelebt hast.
Ich glaube, ich bin 18 Mal umgezogen.
Mhm. Ja. Kann man sagen, dass du neugierig bist aufs Leben?
Ja, total.
So wirkst du auch so.
Mhm. Ja. Und auch... was ich auch habe, ist so diese Art, also es gibt ja immer Probleme und ich suche dann...
Wieso gibt es immer Probleme?
Naja, immer, also es gibt ja immer Situationen, die schwierig sind, wo was nicht klappt oder wo irgendwie irgendwas...
Zum Beispiel die Aufnahme nicht klappt.
So. Das werden wir nicht mehr los.
Werden wir nicht mehr los, ja.
Und ich gehe dann sofort in diese Haltung, okay, was können wir dann jetzt tun?
Also lösungsorientiert.
Genau.
Dass du schaust,
Ja.
Was können wir, statt zu verharren und uns zu überlegen.
Ja, dann einfach die Aufnahme nochmal machen.
Ja.
Anstatt jetzt nur noch heulend in der Ecke zu sitzen. Ja. Oder so. Also ich suche immer nach Wegen.
Bist du ein positiver Mensch, würdest du sagen? Das klingt so positiv.
Ja.
Mit so einer optimistischen Grundhaltung.
Ja, manchmal vielleicht könnte man das auch naiv nennen, aber ich glaube schon sehr positiv und manchmal aber auch dann so, dass ich sage, ich will nicht alles immer schön haben. Also es ist jetzt nicht so, so eine Harmoniesucht
oder so. Es darf ruhig schwierig sein.
Es darf schon schwierig sein und dann habe ich auch einen langen Atem.
Ja.
Aber nur, wenn es Sinn ergibt. Ja, sonst denke ich mir auch, nee, das...
Du wirkst so herzlich, bist du das auch?
Ja, ich glaube schon.
Das hast du mir gerade eine Marmelade mitgebracht.
Ja.
Aber nicht nur das, du wirkst so, als wenn du gerne lachst, als wenn du das Leben positiv annimmst. Und das ist auch so, oder?
Ja, total. Ja? Ich lache gerne, vorhin habe ich in der Küche ein bisschen getanzt. Weil
schön,
es war irgendwie so ein Baulärm und der hat mich ein bisschen gestresst. Und dann
spanische
habe ich einfach,
Seite mit Kastagnetten.
Ja, und dann habe ich laute Musik angemacht und habe gedacht, ja, dann höre ich wenigstens den Baulärm nicht.
Schön.
Und habe dann ein bisschen schöne Momente gehabt beim Kochen.
Was sind denn deine größten Stärken?
Ich glaube, dass mit dieser Lösungsorientierung und dass ich in schwierigen oder auch gefährlichen Situationen ruhig bleibe.
Mhm.
Die Aufregung oder dieses... Aufgeregte kommt dann manchmal später.
Kannst du mal was erzählen, was du erlebt hast, was du als sehr gefährlich als in Erinnerung hast? Gibt es da eine konkrete Situation oder so? Oder gibt es wahrscheinlich mehrere?
Viele.
Ja, aber nehmen wir mal eine, die du noch so vor Augen hast.
Zum Beispiel war ich mal in Uganda in so einer echt gefährlichen Situation und da habe ich auch gedacht, ich werde gleich erschossen.
Mhm.
Aber ich dachte...
Was ist da passiert?
Wir waren beim Fußball im Stadion und dann haben die erst die Tore nicht aufgemacht. Die Leute wollten halt raus, dann, als es zu Ende war. Und die haben die Tore nicht aufgemacht. Und dann wurde der Druck von hinten natürlich immer stärker. Und dann sind schon einige auf den Zaun geklettert, haben sich verletzt. Und also es war ganz furchtbar. Ich hatte noch einen Freund dabei und Kollegen und... Der, also wir haben uns so festgehalten.
Ich hätte Panik bekommen, würde ich denken. Also.
Ja, es haben auch viele Panik bekommen und ich habe nur immer gedacht, okay, nicht hinfallen, weil, also schön stehen bleiben, weil sonst bin ich wahrscheinlich tot. Ja?
Mhm.
Also das war schon der erste Moment, wo ich dachte, okay, wo kommen wir denn hier irgendwie heraus? Und durch diesen Freund waren wir ja zu zweit schon mal in dieser Situation, das war ganz gut. Und der war auch größer, der konnte mehr sehen, also wo es lang ging, ja, das war schon auch praktisch.
Ja.
Und dann war da ein Zug draußen und die Leute wollten, also irgendwann wurde es aufgemacht und dann ging ja erst recht diese Masse los, ja. Also sind wir so mitgeschwommen, haben das versucht und wollten dann in den Zug rein. Und der Freund von mir, der war dann schon auf so einem, also bei einem Waggon eben zwei Stufen hoch und hatte mich an der Hand und die Masse hat mich aber weggetragen und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt loslasse, dann bin ich verloren, ja, dann weiß ich nicht mehr, was mit mir passiert und dann stand neben ihm ein Soldat, ein ugandischer Soldat und der
wart
hat...
Wart ihr beide Weiße?
Ja, wir waren die,
die einzigen Weißen. Wahrscheinlich,
Hat er mit so einem Maschinengewehr auf mich gezielt und hat ihm immer gesagt, lass die Frau los, lass die Frau los. Ja? Und ich habe nur gesagt, ey, ich lass nicht los. Ja? Und, und habe aber gleichzeitig gedacht, er wäre jetzt blöd. Ne? Es könnte sein, dass der mich jetzt gleich erschießt und sagt, so, jetzt kannst du sie ja loslassen.
Das hast du so ruhig gedacht, es wäre jetzt blöd, dass er mich erschießt.
Ja, also da, ich
sage
ja...
Das ist ein Beispiel dafür, dass...
Ja, genau, du, da bleibe ich so ruhig und dachte nur an das Ziel, ich will da jetzt hoch. Und dann hat er irgendwann mich hochgerissen, also so einmal schnell.
In
und
den
dann
Zug rein.
Oder? In den Zug hoch und dann waren wir drin. Und dann kam das erst, ja, dass ich dachte, wow, was haben wir hier eigentlich erlebt? Also es war schon relativ traumatisch auch. Also,
wie lange warst du in Uganda?
Insgesamt ungefähr 4 Jahre.
Nur 4 Jahre? Ich hätte gedacht länger.
Nee. Ja? Hat dann auch gereicht. Also die ersten 2 habe ich da gearbeitet.
Ja, und sagst du mal, in welchem Jahr du nach Uganda gegangen bist?
Da bin ich 2006. Genau, 2006, Anfang 2006.
Und warum? Warum geht ein junges Mädchen dann nach Uganda?
Vorher hatte ich in Braunschweig gelebt.
Also Braunschweig in Uganda ist ja wirklich ein großer Unterschied.
Ja, genau. Ja. Und da hatte ich eine langjährige Beziehung und die ging irgendwann zu Ende.
Das ist aber nicht der Vater deiner Tochter.
Nee, ah ja, gut. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich ja Single, was mache ich jetzt im Sommer? Dann,
Moment, da warst du wie alt?
Da war ich, 28 oder so.
Und mit 28 überlegst du in Braunschweig, was mache ich jetzt?
Ja, gut. Und ich hatte da ja einen schönen Job. Also das
da liegt
war
ja Uganda nahe.
Nee, genau. Und dann habe ich gedacht, nee, erstmal habe ich nur an Urlaub gedacht, was mache ich denn für einen Urlaub? Und dann wollte ich nach Tansania zu meiner Cousine. Die hat da für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, auf einer kleinen Insel neben Sansibar. Pemba. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, dann, ich habe jetzt eh nichts zu tun, dann nehme ich Urlaub und fahre mal nach Tansania. Dann kam noch ein guter Freund mit, dann sind wir zu zweit gereist und dann irgendwann, also diese Reise war schon sehr aufregend.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid sicher nicht einfach hingeflogen, oder?
Doch.
Ihr seid aber direkt geflogen von Braunschweig nach Tansania.
Ja, ich glaube Hannover oder
Hannover,
Frankfurt.
Hannover, Tansania dann.
Ja, genau. Hm.
Ah, ja.
Und dann auf eigene Faust eben durchs Land so. Und irgendwann haben wir dann...
Hast du keine Angst gehabt?
Nö. Wir waren jetzt auch zu zweit. Und ich bin
ja,
auch schon viel
gereist. Aber zwei Weiße in Tansania, meine ist ja nicht... Also,
nee, das
war noch nicht da, aber stelle ich mir jetzt nicht so... Ist das nicht Mallorca?
Ja, ich glaube Mallorca, da hätte ich mehr Angst.
Ja?
Ehrlich, ja.
Tatsächlich,
ja.
Gut.
Nee, also Tansania war wirklich toll zum Reisen.
Ja.
Die Leute waren super herzlich und sehr hilfsbereit und so. Klar kann einem da immer irgendwo auch was passieren, aber das könnte einem wahrscheinlich hier auch passieren.
Und du vielleicht. Bist auch körperlich so stabil, weil ich denke gleich, ich hätte dann Typhus oder sonst was oder Cholera fällt mir ein oder Malaria.
Ja, ich war ja auch schon geimpft. Also es war, ja.
Du bist belastbar, das nehmen wir auch nochmal als Kriterium, oder?
Ja, offenbar, ja, ein bisschen.
Offenbar, also gut.
Ja, und dann habe ich gesehen, wie die Cousine da arbeitet. Und vielleicht bin ich auch so, also der Freund von mir, der mich damals begleitet hat, der war sehr strukturiert und sehr, der wollte sehr detailliert planen.
Mhm.
Ja, das war jetzt, ist nicht so meins. Also ich bin zwar auch strukturiert, aber ich... lasse gerne Dinge so entstehen.
Mhm.
Und,
also spontan.
Genau. Und deswegen habe ich diese Reise mit ihm auch nicht so richtig vorbereitet. Also es war viel, also die notwendigen Dinge schon. Aber dann hat er zum Beispiel immer gesagt, ja, hast du deiner Cousine gesagt, wann wir kommen? Und hast du sie informiert, wann wir kommen? Dann meinte ich, ja, wir wissen doch gar nicht, wann wir kommen.
Mhm.
Also dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe ihr eine Mitteilung geschickt, dass wir irgendwann im Juli kommen.
Seid ihr getrennt oder seid ihr
nee,
mit der Bahn?
Und
Zug
alles, und was ging.
Alles,
Schiff,
was Bus, was sich bewegt.
Ja, ja, genau.
Ja.
Und dann habe ich ihm gesagt, sie weiß, dass wir irgendwann im Juli kommen.
Mhm.
Und das reicht ihr auch. Also sie ist Baskin. Und das verbindet uns dann wieder, dass es so okay ist. Ja?
Mhm.
Also so eine Zeit relativ grob genannt zu haben. Ja. Und dann, allerdings habe ich dann irgendwann auch den Moment gehabt, als wir nämlich nach Pemba rüber gesetzt sind mit dem Schiff, habe ich dann gedacht, ja, ich habe gar keine Adresse.
Ist ein bisschen spät eingefallen.
Ja, und dann, aber dann dachte ich, die Insel ist ja so klein, die hat bei Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, da wird es ja wohl nur ein Office auf dieser kleinen Insel geben. So werden wir sie ja dann finden.
Mhm.
Und dann sind wir irgendwann mit so einem Bus gefahren, der so eine Rundtour gemacht hat auf der Insel. Also so ein öffentlicher Verkehrsbus.
Mhm.
Und dann sind wir gefahren und gefahren. Und dann dachte ich, ja blöd, also irgendwie weiß ich auch nicht, wann wir aussteigen sollen. Und plötzlich hielt der abrupt an, der Bus. Dann rannte ein schwarzer Tansanier rein. Und zeigte auf uns und wir sollten aussteigen. Da dachte ich, oh nein, jetzt werden wir jetzt auch noch überfallen. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen
also
unpassend.
Angst kennst du schon.
Ja, schon auch, ja.
Und
dann mussten wir raus, ja. Und dann Gepäck raus, alles raus. Und dann sind die weitergefahren und wir standen da mit diesem Typen. Und plötzlich kam meine Cousine aus dem Haus und meinte, willkommen, schön, dass ihr da seid. Und sie hatte diesen Menschen einfach da hingesetzt vor ihr Tor und hat gesagt, du schaust, wo weiße Leute drin sind, so ein Mann und Frau, dann holst du die raus, das sind bestimmt meine Besucher.
Mhm.
Und so war es auch.
Ja, aber ich bin immer noch nicht in Uganda.
Nee, genau, aber dann habe ich gesehen, wie sie da arbeitet und dann dachte ich, boah, das hat mich so umgehauen, das wollte ich auch.
Ja, was fandst du so toll daran?
Also das Klima, die
Klima ist
Leute.
doch wahnsinnig heiß
Nee,
wahrscheinlich.
es war so eher so Äquator. Also es war angenehm. Und ja, die Leute waren einfach unheimlich toll. Und es war so ein, nicht dieses Schwarz-Weiß-Gefälle wie jetzt in Südafrika. Ja, das durch die Apartheid auch heute noch so durchaus auch sehr gefährlich die Situation macht. Und in Tansania und auch in Uganda ist es eher so ein Miteinander zusammenkommen, sich austauschen, lachen. Also es ist so einfach irgendwie, ja. Und das fand ich so toll. Und ja, dieses Exotische vielleicht auch, ja. Und dann habe ich gedacht, und die macht was Sinnvolles auch noch, ja, in diesem
Aber ich denke,
Malaria-Projekt.
die lebte da ganz einfach, war das nicht so? Aber du bist auch kein Luxusmensch, glaube ich, gell?
Luxus ist immer die Frage, was Luxus ist,
Aber
ne?
ich stelle mir vor, dass die
Ja.
da sehr, sehr einfach
Ja.
gelebt hat,
Ja, hat sie
wahrscheinlich.
ja. Also, die hatte da ein einfaches Leben, aber ein sehr sinnbehaftetes Leben. Und es waren einfach so viele schöne Momente da, dass ich dachte, ich möchte auch gerne so leben. Und dann habe ich mich sogar für Tansania beworben, hat aber nicht geklappt. Und
Beim
viele
Deutschen
haben,
Entwicklungsdienst
ja,
oder?
genau, und dann, das war die einzige Organisation, die ich kannte, ja, weil ich ja gar nicht aus der Branche war.
Als Ärzte
Und
ohne Grenze hättest du nicht gehen können.
habe ich mich sogar später auch beworben. Die hätten mich auch genommen,
Tatsächlich.
aber eher in diesem Admin-Bereich. Ja. Aber dann war ich schwanger damals und dann passte das auch nicht mehr.
Also gehen wir jetzt nochmal
Ja,
zurück. Du
nur.
bewirbst dich für Uganda und kommst nach Uganda.
Genau,
Wo
ja,
kommst du hin?
andere Länder habe ich abgesagt, weil ich die nicht so passend für mich
Du
fand.
kanntest aber auch niemanden. Du fährst alleine als junges Mädchen nach Uganda. Mit welcher Aufgabe?
Ich sollte einen Berufsschulverband beraten. Und in diesem Bereich war ich dann im Süden eingesetzt und habe dann, da bin ich auch alleine als einzige weiße Frau in so einem kleinen Ort gewesen und sollte da eben mit den ugandischen Kollegen, Kolleginnen zusammen so einen Standort
Und haben
aufbauen.
die dich gleich gut aufgenommen, warst du da?
Ja.
Also da bist du auch unkompliziert wahrscheinlich.
Ja, allerdings, also wir wurden ja auch sehr gut vorbereitet. Irgendwann ist es allerdings auch eskaliert, weil ich nicht, ich bin mit dieser Haltung dahin gekommen, wenn irgendwas ist, dann sprecht mich an. Ja, funktioniert aber in Uganda nicht, weil man das nicht macht. Ja, weil da ist immer die Angst, dass irgendwer das Gesicht verliert und so. Und das war mir aber irgendwie überhaupt nicht klar. Und dann sind so Dinge passiert und das war nicht so schlau von mir, also die dann darauf anzusprechen. Ja, und
Also
dann.
wenn man etwas bemerkt, dann spricht man da nicht an.
Nee, nicht direkt. Also eher nicht. Oder in meinem Fall war das auf jeden Fall sehr
Was hast du denn
ungünstig.
angesprochen, zum Beispiel, nur um das
Also wir
mal.
hatten dann ein Office. Es war, also meiner Sicht war das gar nicht schlimm, aber es führte dazu, dass der Kollege von mir vielleicht das Gefühl hatte, sein Gesicht verloren zu haben. Und da waren, ich kam in das Office rein und da saßen zwei junge Menschen an zwei PCs und haben da irgendwas gemacht. Und dann kam ich rein, meinte, aha, guten Morgen, ja, wer seid ihr jetzt? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben jetzt hier ein Computertraining. Dann meinte ich, für Computertraining? Wer ist denn hier der Trainer? Ja, die Assistant da. Dann dachte ich, ja klar, die weiß gerade, also die wurde wirklich erst eingearbeitet, auch mit Computerkenntnissen, die hatte wirklich ganz wenig Computerkenntnisse. Und dann dachte ich, ja, das stimmt doch vorne und hinten nicht, ja. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gefragt und dann kam raus, ja, ihr Onkel hätte, und das war eben der Kollege, ihnen gesagt, sie könnten hier jederzeit hinkommen. Und an die PCs gehen. Und diese Rechner, die waren eben für die Lehrkräfte gedacht der Mitgliedsschulen und nicht für irgendwelche Verwandten von
Um im Internet zu
Mitarbeitern.
surfen, dann
Ja, genau. Das war ja kein Internetcafé. Ja? Und dann habe ich gesagt, es wäre schön, wenn Sie jetzt mal gehen würden. Ne? Ich würde das mit dem Kollegen klären und wenn wir da übereinkommen, dann würden sie ja informiert werden von ihrem Onkel. Und dann sind die gegangen und dann ging die Eskalation los. Ja,
Dann kam der Onkel oder.
also er hat sich unheimlich aufgeregt. Und dann passierte aber erstmal nichts und dann ist meine Katze vergiftet worden. Und ich hatte zwei Katzen und dann...
Hattest du die mitgebracht?
Das nee, nee, nein. Oh Gottes Willen. Da gibt es ja genug. Und dann hatte ich, ist die eine Katze vergiftet worden, die ist dann auch gestorben. Und dann habe ich das meinem Chef erzählt in der Hauptstadt. Ich habe mit ihm telefoniert und dann hat er gesagt, er ist nämlich in Uganda auch aufgewachsen, okay, du musst sofort da weg. Mhm. Ja, also erst die Haustiere, dann du.
Ja, tatsächlich. Ja.
Und dann dachte ich, oh, so habe ich das gar nicht eingeschätzt. Ja, und dann bin ich ganz schnell da weg, über Nacht sozusagen. Mhm. Ja.
Geflüchtet.
Mhm, ja. Und dann in die Hauptstadt. Und dann hatte ich das Problem, eigentlich wollte ich ganz weg aus Uganda, weil mir das doch zu unheimlich war. Und hat aber irgendwie nicht geklappt, in so ein anderes Land zu gehen. Und ich wollte eigentlich dann nach Mosambik, da hatte ich auch noch Kontakte und das hat aber nicht geklappt, dann musste ich da bleiben. Dann hätte ich natürlich auch kündigen können und weggehen können.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ja, nee, das mache ich jetzt auch nicht.
Und du bist ja auch stur. Das
ja, genau.
Von, ja.
Und dann war ich im Head Office und bin natürlich auch diesem Kollegen da immer über den Weg gelaufen und habe dann gesagt, ja, also wenn du mir jetzt das Leben schwer machst, dann packe ich mal die Korruptionssachen auf den Tisch. Und dann ging es erst richtig los. Ne? Also dann ist es wirklich richtig
eskaliert. War das ein deutscher Kollege oder
nee, ein ugandischer,
Kollege?
Also
der,
Korruption
der ist korrumpiert worden.
Nee, er hat schön Korruption betrieben ja, und mit seiner Schule. Und das fand ich dann eben...
Hast du das aufgedeckt?
Ja.
Und bist nicht
kam
bedroht
nicht gut
worden?
An.
Das meine ich, das wird... Mhm. Ja,
ja, ich lebe noch, ja.
Ja,
also, es hat irgendwie geklappt, ja.
Die Katze ist tot, aber du lebst noch, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, wo hast du den Mut her gehabt? Du hättest auch einfach da sagen können, nee, ich lasse das nicht.
Ich war, glaube ich, ein bisschen frustriert.
Ja.
Weil ich kam nach Uganda, wollte was Sinnvolles tun. Und dann habe ich schon nach 2 Wochen oder so gemerkt, oh, der Sinn ist hier aber tief vergraben, weil zum Beispiel in diesen Mitgliedsschulen, ich hatte dann meiner Vorgesetzten gesagt, wir könnten ja als Qualitätsmerkmal das so herausarbeiten, dass in unseren Schulen die Kinder oder Jugendlichen sicher sind. Ja, dass nicht Sex gegen gute Noten oder Gewalt oder sonstiges da vorfällt, sondern dass sie sicher sind, ja, und da auch eine gute Zeit haben und lernen. Deswegen sind sie ja da. Und das ist aber jetzt im Moment, also damals nicht der Fall gewesen. Es gab immer Fälle, wo Jugendliche da sehr stark körperlich auch bestraft wurden oder
auch missbraucht
eben dieses,
wurden,
ja, missbraucht wurden, Sex gegen gute Noten. Also so wirklich richtig krass, ja, fand ich das. Und dann dachte ich, ja, da können wir doch was machen. Das wäre doch mal was Sinnvolles, ja.
Ja.
Und dann hat sie mir gesagt, nee, Maite, das Fass machen wir nicht auf.
Mhm.
Ja, wir sind Vorzeigeland in Berlin.
Mhm.
Unsere Berichte sind 1A. Mhm. Ja, wir kriegen das Geld immer bebilligt. Und,
ja, die wollten das vertuschen.
Genau.
Ja.
Also was heißt vertuschen? Gar nicht erst angucken.
Ja, ja.
So.
Übermalen.
Ja, so.
Ja.
Und dann... Und da ist schon mein Sinn irgendwie eingebrochen, weil ich dachte, okay, worum geht's denn hier jetzt eigentlich?
Mhm.
Und das fand ich so ein bisschen, oder sehr stark frustrierend.
Und hat das dann Konsequenzen gehabt, dass du das auffliegen lassen hast?
Nee, auch das wurde sehr, sehr stark unterm Deckel gehalten. Ja.
Also du hast dich eigentlich nur unbeliebt gemacht,
ja.
ohne was zu erreichen, ja?
Ja, so richtig habe ich das nicht erreicht.
Das heißt, du hast auch einen starken Gerechtigkeitssinn, ganz offensichtlich.
Ja,
ja?
Das stimmt, ja.
Und ich glaube, in Uganda hast du dann auch den Mann kennengelernt, mit dem du ein Kind hast, oder?
Ja, genau.
Kannst du das erzählen, wie du ihn kennengelernt hast?
Ja, wir waren eigentlich Kollegen. Also er war in einem anderen Projekt.
Ja.
Und ist auch schon...
Auch ein Deutscher?
Ja. Von der Ostsee.
Von der Ostsee.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, da sind wir so ein bisschen... auch jetzt in der Corona-Krise wurde er ja auch evakuiert. Dann war er an der Ostsee, wie in Lindau. Das war natürlich ein bisschen...
blöd.
Ja, genau.
Wenn er schon mal in Deutschland ist, dann ja.
Ja, aber wir sind dann einfach an die Ostsee gefahren.
Ja, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wie du ihn kennengelernt hast.
Ja, also über die Arbeit einfach
und
über Freizeit. Oder wir waren ja da auch in der Hauptstadt oft tanzen und abends weg und so.
Kann man das? Also Uganda ist eine Hauptstadt wie Berlin, würde man sagen. Ich stelle mir das vor, dass sie noch nicht mal feste Straßen haben.
Genau. Ja, viele sind auch nicht wirklich befestigt.
Also ich stelle es mir so richtig vor.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Und das hat sie aber alles nicht gemacht, also weil du nicht den Status einer europäischen Stadt hattest.
Nee, es war ja auch spannend. Also da ist ja wieder diese Abenteuerlust. Ja. Also es war ja total abenteuerlich, auch da selber Auto zu fahren im Linksverkehr.
Das glaube ich, ja.
Und ohne irgendwelche Regeln, die wir so kannten. Mhm. Ne? Also es war dann eher so die Regel, ja, wer frecher fährt, kommt durch, ne? Oder so. Mhm. Oder das größere Auto hat Vorfahrt. Also,
und wenn du da einen Unfall hast, dann, ich meine, die Polizei, gibt es da eine Polizei?
Ja, also wenn nun, also das ist zum Beispiel auch so ein bisschen gegen unsere Sozialisierung. Wenn du einen Unfall hast und jemanden zum Beispiel anfährst, haben wir dann gelernt, fahr weiter. Ja?
Fahr also, weiter, ja?
Ja, weil wenn du nämlich aussteigst, dich kümmerst und so weiter, ist es sowieso Schuldeingeständnis. Also es kann dann für dich selber gefährlich werden. Deswegen weiterfahren, zur nächsten Polizeistation das melden und dann irgendwie wird dann hoffentlich geholfen. Ja? Wenn so kleine Sachen sind, also man touchiert mal aus
Versehen. Aber wie ist die medizinische Versorgung? Wenn du jetzt krank geworden wärst, ist dann, ich stell mir nicht vor, dass Uganda so auch die Hauptstadt tolle Krankenhäuser hat, oder?
Ja, ich war ja, ja, nee, da eigentlich, also du, nee, so richtig.
Also, warum machst du dir keine Gedanken?
Doch, also ich meine, es kommt schon darauf an, wie viel Geld du hast. Wenn du Geld hast und das bezahlen kannst, dann kriegst du durchaus auch Hilfe, ja. Und,
dann gibt es private Kliniken,
ja,
oder?
Genau.
So, ja?
Ja.
Das ist aber gut, sicher nicht vom Standard her so vergleichbar wie bei uns.
Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war es, also ich war bei uns um die Ecke, war das International Hospital. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel auch damals geguckt, als ich schwanger war, wie ist denn da so die Entbindungsstation? Und was ist, wenn das Kind zu früh kommt? Gibt es da irgendwie, was sind da die Standards? Und dann gab es da einfach nichts. Eine Wärmelampe gab es. Und dann dachte ich, ja, das meinen die doch jetzt nicht ernst. Ja? Eine Wärmelampe.
Gab es überhaupt einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin, die dich betreut
ja,
hat in der Schwangerschaft?
Nee, betreut nicht, aber ich war schon mal da. Ja.
Ja.
Und ich hatte eine Hebamme, eine Deutsche, lustigerweise. Und die hat dann, allerdings ist ihr Ultraschallgerät geklaut worden damals. Und dann hatte sie halt noch so ein Hörrohr und hat immer gehört. Und
dann wusste man, dass die Herztöne noch da sind. Ja.
Ja, also das war ganz
aber es hat ja auch nichts anders ausgemacht. Ja. Also du hast nicht den Gedanken gehabt, wenn ich schwanger bin, gehe ich nach Deutschland und trage mein Kind in Deutschland aus. Hast du auch einen Bund in Uganda?
Fast, ja. Aber dann hat die Amelie sich nicht gedreht und dann habe ich doch ein bisschen Angst bekommen, weil ich dachte, das ist mein erstes Kind, keine Ahnung, und ob das so klappt dann in Uganda. Und dann bin ich doch auf den letzten Drücker noch im 9. Monat mit so einem Fit-for-Fly-Certificate nach Deutschland geflogen.
Und hast dann in Deutschland wo entbunden?
In Herdecke, in dem anthroposophischen.
Dafür hat es noch gereicht.
Ja, genau.
Von Uganda nach Herdecke und dann wieder zurück nach Uganda.
Ja.
Oder wie?
Ja?
Und
ja.
Ist dein Mann mitgeflogen? Oder?
Der kam ein bisschen später.
Ja, machst du sowas auch alleine? Du wirkst so, als wenn du alles alleine kannst.
Ja, es war dann eine gute Freundin bei der, also es war dann Kaiserschnitt und bei der OP war die dann dabei.
Und dann bist du mit dem Kind gleich wieder nach Uganda zurückgekommen.
Recht bald, ja. Das war ein paar Wochen alt, ja. Und also, vorher auch in der Schwangerschaft bin ich auch nicht nach Deutschland gegangen, sondern erstmal nach Thailand. Also weil ich da verabredet war mit einer Freundin. Und dann dachte ich, naja gut, jetzt bin ich zwar schwanger, aber ich kann ja trotzdem reisen, dachte ich so. Also ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, wie der Körper so funktioniert und dann doch auch ziemlich.
Vor allen Dingen die Hitze dann auch,
ja,
also
genau.
Das ist ja nicht so das, was man dann braucht eigentlich.
Ja, mir war dauernd schlecht und diese ganzen Gerüche in Thailand und so, das war schon sehr belastend.
Also du hast Uganda, Herdecke, Thailand, Uganda, haben wir wieder so.
So erst Uganda, dann kurz mal Thailand für den Urlaub, da sind wir rumgereist mit dem Rucksack und dann dann wieder Uganda und dann Herdecke und dann
und
wieder Uganda.
Du hast einen Mann gehabt, der fand das Ganze in Ordnung?
Ja.
Ja?
Der
sieht das auch locker.
Der lebt auch so.
Ja, aber der war nicht schwanger.
Nee, das stimmt. Ja. Aber wir leben in so einem Patchwork-Konstrukt. Mhm. Also er wollte damals dann
hast du eigentlich geheiratet?
Nee, noch nie.
Noch nie, also ihr seid gar nicht verheiratet, aber wir können trotzdem deinen Mann sagen oder
ja, ja.
Zumindest der Vater deines Kindes.
Genau.
Dann, und wie lange habt ihr dann noch in Uganda gelebt?
Ungefähr 2 Jahre oder so. Und dann hat er einen neuen Vertrag bekommen in Syrien, und also im Libanon, und irgendwie gekoppelt mit
Syrien.
Also
er ist auch so ein Weltenbummler? Oder?
Ja, der war Friedenskoordinator und ist halt dann immer da, wo kein Frieden ist. Und,
ist ihm aber nicht gut gelungen irgendwie.
Ja, also ich fand es ein bisschen schwierig, mit kleinem Kind dann in Libanon zu gehen damals. Das war 2010.
Moment, ihr seid von Uganda in Libanon gegangen?
Ja, erstmal nach Deutschland.
Ja.
Und dann waren unsere ganzen Sachen schon im Libanon, also alles schon rüber. Und dann sollten wir halt auch rübergehen. Und dann habe ich kurz vorher entschieden, das ist mir zu heiß, ja, die politische Lage. Und ja, also das war...
Dann ist er alleine in den Libanon gegangen und du bist in Deutschland geblieben?
Mhm, genau, ich bin dann in Bochum geblieben bei meinen Eltern. Da hatte ich immer so meine Base. Also wir hatten so ein Zweifamilienhaus und ich hatte dann oben so eine Wohnung. Da konnte ich halt jederzeit immer abtauchen.
Mhm. Ja. Das ist so deine Heimat, dann wo du immer dein Nest hast. Bist du dann nochmal zurück nach Uganda? Oder war das dann, also 4 Jahre Uganda war das insgesamt,
ja,
oder?
Ja, genau. Also später halt, weil er ist jetzt auch wieder seit vielen Jahren in Uganda mit seiner neuen Frau und Kind. Und dann sind wir eben immer mal wieder nach Uganda gekommen.
War
und
die Trennung halt nach dann, Deutschland. Die Trennung war dann, als er im Libanon war, oder?
Vorher,
also so eine Ferntrennung.
Nee, eine ganz nahe Trennung.
Ganz nahe Trennung?
noch in Deutschland.
In Deutschland dann noch, ja? Gut, da kann man jetzt nicht nachfragen, oder kannst du sagen, warum ihr euch getrennt habt?
Boah, das war viele Gründe.
Du kannst es ja auch rausschneiden dann.
Ja. Nee, das war...
Also war es eine heftige Trennung, meine ich damit? Weil
ja,
das
auf
heißt,
jeden Fall. Ja.
Weil du wirkst immer so, als wenn du alles tragen kannst und so stark bist, aber...
Ja, nee, das war
das
zu viel.
Das hat dich ja schon mal die Beine weggeschlagen dann, ja?
Ja.
Ja?
Ja, ja, total.
Also ja gut, vorher wirkt das so, als bist du so eine Frau ohne Furcht und Tadel.
Ja, ist ja auch, aber es waren auch immer diese Situationen, die haben mich schon auch sehr belastet oder fertig gemacht und...
Ja.
Wo ich ja nicht mehr wusste, was mache ich denn jetzt? Ja, und warum und wie?
Ja.
So, und das war da dann auch. Also, und ich habe da aber auch nicht so drüber nachgedacht, okay, was heißt das in letzter Konsequenz, dann alleinerziehend zu sein?
Hatte er schon die andere Frau kennengelernt? War das der Grund, oder?
Nee, die kannten sich schon, aber ich...
Die war nicht der Trennungsgrund?
Nee. Nee. Und dann... ist sie auch, also wir haben dann auch im Libanon zusammengelebt, haben dann das Kind bekommen und so. Mhm. Und die ersten Jahre hatten wir aber gar keinen Kontakt.
Und wie bist du wieder auf die Beine gekommen?
In Deutschland, erstmal in Bochum.
Mhm.
Und dann bin ich irgendwann nach Bonn gezogen. Also ich hatte mich dann irgendwann mal beworben.
Mhm.
Und
Ausland wolltest du nicht mehr dann?
Nee.
Mit Kind war das dann auch? Kein Thema wahrscheinlich.
Ich hatte da irgendwie genug von, ja.
Ja?
Mhm. Ja.
Also da war die Abenteuerlust war dann mal...
war ein bisschen
war dann beruhigt eigentlich, ja?
Ja, ja? Ja, das stimmt. Ja, und dann habe ich in Friesdorf in Bonn gewohnt mit der Amelie. Und das war alles so, also größer als hier in Lindau, aber auch schon so heimelig und
Aber schön. Alleinerziehende Mutter ist ja auch nicht ganz einfach. Und dann hast du noch gearbeitet.
Genau, ich habe Vollzeit gearbeitet bei der Ministerium.
Hast du da schon was gemacht in Richtung Arbeitspsychologie oder?
Nee, den Master habe ich dann erst angefangen, beziehungsweise da habe ich dann irgendwann aufgehört, habe dann für die EU gearbeitet, auch in Bonn.
Ja.
Und dann hörte sich das erst so spannend an, war dann aber recht langweilig, der Job. Und dann habe ich...
Moment, was hast du da gemacht?
Da ging es um... Das war bei der Nationalagentur für Jugendprogramme.
Mhm.
Und das hat mich schon vom Thema so angezogen. Mhm. Und dann war es aber letztendlich Überprüfen von Anträgen, wenn Organisationen Geld haben wollen für internationale Projekte von der EU. Und das haben wir geprüft und das ist halt nicht so mein Ding.
Also mehr so Bürokratie.
Genau, ja.
Ja.
Ja. Ja, und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich noch in einem anderen Projekt mitarbeiten. Aber die haben dann gesagt, nee, du machst mal jetzt deinen Job. Und dann habe ich gedacht, entweder ich kündige jetzt weil ich auch so schon Symptome hatte, so von Bore-out.
Von Bore-out tatsächlich, obwohl du alleinerziehend warst.
Ja. Also das war ganz schlimm. Und dann habe ich gedacht, okay, entweder ich kündige oder ich mache irgendwas Sinnvolles noch obendrauf. Und dann habe ich den Master angefangen und habe den dann teilweise auch in der Arbeitszeit gemacht, weil ich halt so schnell immer auch fertig war mit
meinen Aufgaben. Also du arbeitest Vollzeit, bist alleinerziehend und machst auch noch einen Master für Arbeitssicherheit.
Genau.
Ja gut, das ist ja...
Ist klar, ja. Ja, und habe dann... ja, damals, da habe ich die... also ich habe den Master halt so teilweise in der Arbeit gemacht. Mhm. Und dann eben, wenn ich Amelie ins Bett gebracht habe, so immer so 19 Uhr, dann habe ich kurz einen Powernap mitgemacht. Also ich habe mir einen Wecker gestellt und dann... von circa 7:30 bis, oder von 8 bis zum 12 noch Master.
Also du bist auch belastbar.
Ja, manchmal
kann man
schon.
Sagen. Also
immer weniger, glaube ich.
Ja, ja gut, aber in der Zeit auf jeden Fall hast du ganz schön was gehoben, finde ich. Gell?
Ja, das stimmt.
Um dich dann noch zu qualifizieren.
Aber ich glaube auch, ja, das ist vielleicht auch dieses, ja, ich muss ja jetzt funktionieren und ich mache und ich mache und ich mache. Und das sehe ich bei meinen Klientinnen auch ganz stark. Die können super funktionieren, aber die haben nicht das Bewusstsein, wann ist es mal
wo ist die Grenze?
Ja, genau. Oder wann brauche ich Pausen? Wie kann ich das besser?
Bist du gut darin?
Ja, jetzt viel besser.
Aber früher warst du da?
Früher nicht.
Ich denke, du bist weit über die Grenze auch,
ja,
oder?
Ja. Und auch, ich bin auch irgendwann mal, das war zum Beispiel auch eine sehr gefährliche Situation. Das war kurz vorher... Diese ganzen befristeten Verträge wurden entfristet, nur meiner nicht. Mhm. Und aus heutiger Sicht denke ich mir, ja, da hätte ich wahrscheinlich gegen angehen können, weil ich alleinerziehend war und so weiter, also so soziale Gründe. Mhm. Aber das hat mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen, dass meine Teamleiterin einfach so mich ausgewählt hat.
Das klingt so wie Schikane.
Ja, ja. Ja, vielleicht war es das. Und ja, und dann bin ich, ich hatte Urlaub, wollte ich mit der Amelie in den Skiurlaub fahren und habe dann auf der Autobahn gemerkt, ich sehe nicht mehr richtig, irgendwie mir wird schlecht und so. Und dann bin ich richtig zusammengeklappt. Mhm. Also ich da, und auch da, ne, ich bin immer rausgefahren, habe mich übergeben, habe gesagt, Amelie, ist alles gut, ne? Wir fahren jetzt gleich weiter.
Deine Mutter geht kurz mal kotzen, ja.
Genau. Und auch da, weiter, selbst da habe ich weitergemacht.
Ja.
Ja, und
du hast Arbeitspsychologie studiert und hast dich gleichzeitig ungesund verhalten.
Da habe ich noch nicht Arbeitspsychologie studiert, aber doch war sehr ungesund. Und dann potenzierte sich das so und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist wirklich Ende. Und dann bei irgendeiner Raststätte bin ich rausgefahren, weil ich kaum noch sehen konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir hier im Auto sitzen bleiben, sieht das kein Mensch, was mit mir passiert. Und dann sind wir ausgestiegen in die Raststätte rein und dann habe ich noch einer Frau gesagt, rufen Sie einen Notarzt. Und dann bin ich einfach, vorher habe ich Amelie noch gesagt, du bleibst immer bei mir.
Du bist ja kollabiert wahrscheinlich.
Genau. Ja? Ja, dann war ich weg. Und dann kam ich erst wieder zu mir, da saß dann der Kniete der Notarzt neben mir. Meine Tochter assistierte ihm mit irgendwas, ja, die war vielleicht 5 oder so.
Also die ist auch schon früh eingearbeitet worden.
Ja.
In die Resilienz.
Ja. Und das war halt so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich sollte mehr auf mich gucken. Ja.
Also es war da nichts, du bist einfach kollabiert, hast Kreislaufzusammenbruch gehabt.
Auch psychisch, der ganze Druck.
Ja. Ja. Hast du denn damals diese Trennung verarbeitet? Hast du dir irgendwie Hilfe geholt? Oder?
Ja,
habe ich. Hast schon eine Therapie gemacht?
Ja.
Also du lässt dir auch schon helfen dann.
Ja,
manchmal.
Ja, manchmal.
Weil viele können das ja oder tun das nicht und machen das zu spät.
Ich glaube, deswegen konnte ich überhaupt oder kann ich auch so leben, wie ich lebe, weil ich immer wieder Hilfe in Anspruch nehme oder Hilfe überhaupt sowieso einbaue.
Mhm. Also du merkst jetzt schon, du bist jetzt besser im Wahrnehmen geworden.
Ja, voll.
Du merkst schon besser deine Grenzen und wann das beginnt. Mhm. Einfach so.
Das auf jeden Fall. Ja. Ich hab jetzt fast keinen Stress mehr. Mhm. Also weil ich das einfach so einbaue und so viele Puffer einbaue, dass ich ganz gut durch den Tag komme. Sehr entspannt. Ja,
da kommen wir noch hin, in diesem Tag, wie du durch den Tag kommst. Ich glaube, du nimmst es gar nicht so wahr, welche Belastung du auch jetzt noch schulterst. Oder du bist so.
Ja.
Also du kommst halt aus der hohen Belastung raus und denkst, du machst jetzt weniger, wahrscheinlich machst du immer noch viel. Ist oder mache ich jetzt viel für andere?
Vielleicht, ja. Also ja. Ist halt die Frage, mit was man das vergleicht. Ne?
Mhm. Eben, ja. Ich meine, du hast einen hohen Standard. Ich finde es gut, diese Geschichte mit der Geburt, dass du dann also von Uganda nach Erdeke und von Erdeke nach Thailand, von Thailand. Ich meine, es gibt nicht viele Leute, die sich das so kompliziert machen.
Ich wollte es ja noch komplizierter machen, weil ich dachte, es wäre ja schön für das Kind, für unser Kind, noch eine Staatsangehörigkeit zu haben. Und dann, ich hatte eine Freundin in Kanada. Und dann hatte ich zuerst überlegt, noch von Uganda nach Kanada zu fliegen, um dort zu entbinden, damit sie die kanadische Staatsangehörigkeit bekommt. Ja.
Gut, dass das nicht geklappt hat. Sonst wäre das wahrscheinlich im Flugzeug. Wäre die Entbindung im Flugzeug gewesen. Einfach dann. Okay, dann bist du in Bonn und dann geht es von Bonn aus?
Ja, nach Lindau.
Ne? Nach Lindau. Mhm. Das ist dann die Station. Genau. Und wie hast du dann angefangen, dich dann schon in Bonn irgendwie auf die Arbeitspsychologie zu spezialisieren?
Ja, ich habe den Master letztendlich in Lindau zu Ende gemacht.
Das ein Fernstudium oder was ist
das? Ja, das war ein Teil, also auch Hybrid sozusagen.
Ja, auch
also
Hybrid,
Teil
ja.
Online und dann eben auch immer wieder in Präsenz. Und dann am Ende hatte ich ja die Masterarbeit und das war dann sowieso nicht mehr in Präsenz. Und da habe ich Führungskräfte befragt.
Also es war eine qualitative. Welche Uni ist das dann?
Das war die Uni in Wuppertal.
In Wuppertal, ja.
Genau. Und die haben das damals angeboten. Das war aber so nicht so richtig an der Uni, sondern so an so einem extra Bereich der Uni. Und da musste man auch so ein Auswahlverfahren durchlaufen und das privat bezahlen und so. Also war schon so.
Und warum das? Warum hast du das gemacht? Hättest du jetzt einfach so bleiben können, wie du warst?
Ja, das kann ich nicht. Also ich kann nicht, ich brauche immer wieder Lernfutter, Input. Also ich kann nicht so stehen bleiben und sagen, so, das war's jetzt.
Also, was hast du denn vorher gelernt? Also wenn wir jetzt schon dann so viel über Uganda gesprochen haben, was hast du
vorher?
Mit Bochum, über Bochum will ich gar nicht so viel reden.
Ja, vorher habe ich tatsächlich BWL studiert.
Hast du in Bochum Abitur gemacht, oder?
Genau, ja. Ich habe in Bochum vor 30 Jahren Abitur gemacht.
Ja.
Und dann wollte ich Fotografin werden und habe eine Ausbildung angefangen. Allerdings war das damals die Hölle, weil die haben im Labor, überall in diesem Laden, haben die Kette geraucht.
Immer, oder? Ja.
Ja,
und, Kette geraucht.
Ja.
Ach so.
Und ich bin nicht Raucherin und das habe ich überhaupt nicht gepackt. Also,
Also deswegen bist du nicht Fotografin geworden, weil die Fotografen Raucher sind.
Nee, also nur in dem Laden da. Und das war also alles so überhaupt nicht wertschätzend. Ich durfte im Studio nicht fotografieren. Die Berufsschule hat mir Spaß gemacht, weil da war ich auch echt gut. Aber dass diese Ausbildung in dem Fotografenstudio ging irgendwie nicht. Dann nach 3 Monaten bin ich da gegangen. Das war nicht zu halten. Und dann war die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann hatte ich so diesen Druck, entweder innerlich oder äußerlich, keine Ahnung, beides. So, ich musste ja jetzt was machen.
Irgendwas muss man studieren.
Ja, so, und jetzt aber so, und dann habe ich mich für so ein duales Studium beworben. Und das war dann an so einer Akademie in Bochum. Also ich bin
du bist schon im Pott geblieben, im Ruhrpott.
Wegen meiner damaligen Beziehung.
Ja. Ach so, auch schon wieder. Also Beziehungen bestimmen deine Topografie.
Bisschen, ja.
Ja,
ja, ja, doch. Ja, stimmt. Ja.
Ja.
Und dann habe ich da BWL studiert und schon parallel in einem Unternehmen gearbeitet und noch eine Ausbildung dazu gemacht. Also so also dreigleisig sozusagen.
Also warst da schon umtriebig.
Ja, genau.
Und die Beziehung hattest du auch noch.
Ja.
Gut.
Ja.
Ja.
Und die Arbeit, die war, also das war, da bin ich so ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen. Also das war auch furchtbar. Ganz, ich habe überhaupt nicht in dieses Unternehmen gepasst.
Oder warum bist du gar geblieben dann?
Ja, weil wenn ich da, ich habe versucht zu wechseln irgendwohin, aber das war schwierig, weil die hätten ja dann die ganzen Kosten übernehmen müssen für das Studium. Und ich bin da geblieben und habe mich da regelrecht durchgebissen, 3 Jahre lang, weil ich diesen Abschluss haben wollte.
Und aber es ist ja gut, dass du heute auch schon, also heute greifst du ja auf so alte Erfahrungen zurück.
Ja.
Weil dass du selber im Unternehmen das erlebt hast, wie man da frustran vor sich hinarbeiten kann. Ja,
und da denke ich mir, damals hatte ich ja ein Ziel. Ich will mein Diplom.
Ja.
Und dann bin ich weg. Das war für mich klar. Aber jetzt arbeite ich oftmals mit Leuten, die leiden wie sonst was, ja, und haben aber kein Ende, außer vielleicht die Rente oder so.
Ja.
Aber da ist für mich oft so, ja, das ist so ins Unermessliche, ja, wo ich denke, ja, das ist ja super, super ungesund. Also wenn ich das eine Zeit lang aushalte, okay, ja, vielleicht ist das auch nicht besonders gesund, aber das habe ich ausgehalten und dann bin ich weg.
Und die Klienten, die du siehst, haben die nicht die Möglichkeit, selber was zu verändern in ihrem Leben, dass sie, also verharren die dann mehr in ihrem Leid oder was ich auch sehe bei Patienten halt, man kann ja wenigstens privat was ändern. Also wenn ich schon beruflich hänge, dann kann ich ja wenigstens gucken, dass ich meine private Welt.
Ich glaube, man kann immer was ändern.
Das ist deine Grundüberzeugung, so bist du, ja. Das ist auch sicher eine gute, ja.
Ja, und wenn ich, also das versuche ich auch immer zu besprechen, ne, dass wenn die einfach so weitermachen, dann wird es ja nicht besser. Also das heißt, wenn sie Veränderung wollen, dann müssen sie halt auch was verändern. Und ich bin dann auch vielleicht in meiner Art ein bisschen direkt. Ja, also ich halte das auch manchmal nicht aus, diese Coaching-Art immer nur Fragen zu stellen, sondern ich
bist ein bisschen ungeduldig. Du willst Veränderung.
Misch mich dann doch auch ein. Ja. Und das finden die aber die meisten auch gut. Ne? Und es erstaunt mich aber wirklich, wie viel die aushalten oder wie stark sie schon in Krankheiten verhaftet sind und es immer noch nicht entschieden haben, dass sie jetzt was ändern.
Ne? Naja, da gibt es ja die Theorie, dass nur der Leidensdruck dann die Veränderung bringt. Und du musst wirklich schon einen Knüppel zwischen die Ohren kriegen, dass du wirklich so viel Leid hast, dass du dann in die Veränderung kommst, gell? Und du bist aber dann auch jemand, da muss man aufpassen, dass du die Leute nicht so sehr drückst wahrscheinlich, oder?
Ja,
weil du dann sagst, jetzt mach doch mal was endlich oder so.
Ja, das. Und auf der anderen Seite bin ich halt auch sehr verständnisvoll. Mhm. Oder sagen wir mal, ich kann mir ganz viel anhören und versuche mir dann so ein Bild zu machen und guck dann, wo, an welchen Ecken und Enden könnten wir denn ansetzen. Ja.
Aber jetzt geht's weiter bei dir. Ja, also du machst BWL und dann?
Genau. BWL und dann bin ich aus diesem Laden raus. Boah, es ist
mit einer großen Befreiung.
Genau, und 3 Tage später oder so bin ich dann nach Südamerika geflogen. Ich habe mir dann ein Ticket gekauft.
Alleine oder mit deiner Tochter?
Nee, die gab's ja noch nicht.
Ach so, das war ja vor der Tochter noch. Ja.
Nee, alleine.
Du alleine mit Rucksack, oder?
Ja.
Wo bist du hingeflogen?
Auch überhaupt nicht schlau. Kann ich keinem empfehlen, von Deutschland nach Bolivien zu fliegen, weil das ist der höchstgelegene Flughafen.
Ja.
Man steigt aus und
kriegt keine Luft.
Genau. Und dann war ich sofort höhenkrank. Das ist total dämlich.
Aber das hast du auch vorher nicht überlegt. Hast du einfach gesagt, Bolivien.
Ich dachte, Bolivien ist doch super. Ja.
Ja.
Und auch möglichst low budget. Ja, ich hatte, glaube ich, 5 Umstiege oder so bis dahin. Und war ja auch egal. Und dann war ich in Bolivien, dann bin ich da super, super heftig krank geworden. Also so krank, dass ich dachte, oh, ob ich das jetzt überlebe, ist jetzt nochmal eine andere Frage. Also war wirklich schlimm. Und dann bin ich irgendwann rausgekrochen aus diesem sogenannten Hotel, was wirklich das auch das Letzte war. Ja. Und und dann habe ich draußen... ich war wie so eine alte Frau mit, wie alt war ich, 22 war ich. Ja, dann bin ich so da immer 10 Schritte gelaufen, dachte, oh, jetzt muss ich mich wieder hinsetzen. Dann habe ich mich in so eine Kirche gerettet und dann in so ein Café. Und da habe ich dann eine kennengelernt aus Hamburg, die Anne, und dann sind wir zusammen gereist.
Und ab da warst du besser oder da warst du gesund?
Nee, nicht gesund, aber wir haben uns dann immer abgewechselt mit Kranksein. Ja. Also wir hatten auch dauernd irgendwas.
Wie lange wart ihr unterwegs?
So ein paar Wochen waren wir schon unterwegs. Wir sind sogar heute auch noch befreundet.
Schön.
Und sie ist dann aber so krank geworden, dass ich sie in so ein Krankenhaus gebracht habe, irgendwo in, ich weiß gar nicht, ob es Bolivien war oder Peru. Und
sie hatte... die Rache Monte Zuma,
sie hatte
euch beide erwischt hat,
Ja, echt schlimm. Naja, aber wir sind dann auch nach Peru, nach Machu Picchu und haben da... Irgendwann bin ich dann weitergereist.
Bist du den Pfad entlang gelaufen, in Machu Picchu?
Nee, ich bin mit einem Zug gefahren.
Ach so, das kann man ja auch.
Das war auch sehr spannend,
ja.
Und dann irgendwann nach Chile, bis Feuerland runter. Mhm.
Und auch das hast du alles gemacht und hast keine Angst gehabt?
Teilweise schon, aber größtenteils nicht.
Und du gehst da auch wirklich dann immer, man kann es naiv nennen, aber du gehst da schon unvoreingenommen rein.
Ja.
Ja.
Also ich versuche ein gutes Gefühl dafür zu haben, wann es gefährlich werden könnte. Und dann eben rauszugehen.
Bin
ich
ganz sicher, ob du da immer das gute Gefühl hast.
Ja, ich auch nicht. Aber
und dann überrascht bist, dass es doch anders wird. Aber auf jeden Fall hast du eine Menge Erfahrung gemacht. Ja?
Ja? Ja, genau.
Jetzt kommst du zurück. Also.
Ja, dann bin ich über New York zurück. Das war kurz vor der Jahrtausendwende.
Ja.
Genau. Und da habe ich zum Beispiel auch gedacht, ach, ich kenne ja jemanden, dann kann ich in New York da übernachten. Mhm. Und habe versucht, die anzurufen, dann war die nicht erreichbar. Mhm. Und dann dachte ich, ja blöd. Jetzt.
Du hast sie aber vorher nicht angekündigt oder sonst was, sondern aus einfach nur, jetzt bin ich da, jetzt rufe ich die mal an.
Ja, weil ich wusste nicht so genau, wann ich da eintreffen würde und so. Und deswegen, und dann habe ich da, dann war alles ausgebucht vor Silvester 2000. Ne?
Und also, dann hast du wo
geschlafen? Dann habe ich so ein Rallye-Angebot bekommen. Also ich habe dann, früher war das ja noch so ohne Handy und mit Telefonzelle.
Ja.
Und dann habe ich da alle möglichen Hostels und so abtelefoniert. Und dann war einer da, der hat gesagt, ja, jetzt ist ein Bett frei geworden, du kannst kommen. Mhm. Wenn du bis dann und dann hier bist, dann kriegst du das Bett. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, wie komme ich denn da überhaupt hin? Ja, also und dann habe ich ziemlich Stress gehabt und bin dann da hingekommen. Und er stand schon an der Tür und meinte, super, du kriegst das Bett.
Also dann hast du wenigstens die eine Nacht da schlafen können.
Nee, das war dann für die ganze
Zeit. Das war dann für die ganze Zeit, ja.
Ja, und dann bin ich zurückgekommen und hatte mir dann aber in der Zeit schon ein Praktikum in Spanien organisiert und bin nur kurz zu Hause gewesen, kurz umpacken, waschen, Weihnachten feiern.
Deine Eltern haben aber auch einiges mitgemacht mit dir.
Ich glaube auch, ja.
Die scheinen auch belastbar zu sein.
Ja, das stimmt.
Also dann geht's nach Spanien.
Ja, nach Madrid zu Bosch.
Ja? Und wie lange warst du da?
Da war ich so ein Dreivierteljahr oder so. Da habe ich bei der Cousine gewohnt, die auch bei Bosch gearbeitet hat. Die ich später in Tansania besucht habe. Da ist die Verbindung, ja, genau.
Aber du sprichst auch fließend Spanisch dann, würde ich sagen.
Also damals ging es ganz gut und jetzt bin ich ziemlich raus, ja.
In Uganda hast du Englisch gesprochen wahrscheinlich dann die ganze Zeit.
Ja.
Und warum bist du überhaupt nach Madrid gegangen? Einfach aus Neugierde so.
Ja, ich wollte mal nach Spanien.
Oder war die Liebe wieder irgendwie?
Nee, da war keine Liebe.
Die dich immer irgendwo hin. Also es war ohne Liebe, bist du nach Madrid gegangen.
Ah, nee, gar nicht. Ich war damals sogar noch mit meinem Freund zusammen. Mhm. Aber das ging dann, also das hat nicht gehalten mit diesen ganzen Auslandsgeschichten. Ne? Ja.
Und von Madrid?
Von Madrid bin ich zurück nach Deutschland. Hatte dann so einen echt gut bezahlten Job in Bochum. Der war aber.
Also jetzt sind wir wieder in Bochum.
Ja, genau, dann bin ich nach Bochum und dann da war so ultra langweilig dieser Job.
Ja.
Dann da musste ich auch raus. Und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht, ein Jahr Vollzeit in Düsseldorf und habe so Moderation, Coaching, lösungsorientiertes Coaching, Seminararbeit und Konzeption und so weiter. Also das alles so diese
Grund... Also immer noch neugierig, was Neues zu lernen.
Genau. Und ich wollte in Richtung Personalentwicklung.
Ja.
Und das habe ich dann gestartet.
Mhm. Ja. Und dann kommt Uganda.
Nee, kam Braunschweig.
Ach, dann kommt Braunschweig, Braunschweig der Liebe wegen kann das nur sein.
Ja,
weil das,
na,
Braunschweig
das stimmt.
Geht man nicht.
Ja, obwohl Braunschweig, ich habe da so gerne gelebt.
Ja?
Ja, du kommst ja da aus der Ecke, oder?
Ich komme aus der Ecke, ja. Und ich habe in Braunschweig oft Tennis gespielt früher. Da war ich immer nur schnell da und schnell wieder weg.
Echt?
Und dann,
ich fand das ja so schön. Ja? Also so da zu leben mit den Leuten. Also die Leute haben es ja
auch. Du kannst ja auch in Uganda leben, da kann man auch in Braunschweig leben.
Ja.
Und Bochum, ich meine, ja, Bochum und Braunschweig hat manches gemeinsam, würde ich denken.
Das stimmt, ja.
Also der Liebe wegen nach Braunschweig.
Genau.
Was hast du da gemacht?
Da war ich erst bei IKEA in der Personalentwicklung und dann bei einem Bildungsträger und habe da ganz tolle Arbeit machen dürfen mit jungen Erwachsenen, aber auch mit Führungskräften, also eine bunte Mischung.
Ja.
Ganz viel Personalentwicklung und Seminararbeit. Das war richtig schön, ja.
Und dann?
Ja, und dann hatte ich ja meine Beziehung beendet und dann war dieser Urlaub mit Tansania.
Also dann kommen wir und endlich nach Tansania, Uganda, dann kommen wir rüber und dann kommen wir nach letztendlich auch nach Lindau bei dem Ganzen.
Ja, genau, am Schluss steht Lindau.
Und wir waren ja vorhin bei dem Begriffen so ein bisschen, dass du dich beschreibst, oder wenn du dein ganzes Leben jetzt so zusammenfasst bei der ganzen... Also viel gelernt hast du ja nicht, was deine Organisation angeht, weil du da gehst ja noch mit guten Zuversicht mal in die Dinge hinein.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus Zuversicht und Organisationstalent, weil ich muss ja sehr viel organisieren oder musste auch, gerade alleinerziehend, sonst würde das ja zusammenbrechen.
Das geht bei dir so fast unter, dass du die ganze Zeit eine Tochter großgezogen hast. Das merkt man gar nicht, weil du das so begleitend gemacht hast.
Also vielleicht auch, weil wir so ein gutes Team sind. Mhm. Ja? Also schon auch als Baby, als Kind hat das
aber einfach
so...
Aber was hilft dir aus dem, was du da gemacht hast, heute bei der Arbeit?
Diese ganzen Tiefschläge, glaube ich, sodass ich meine Klientinnen und Klienten auch gut verstehen kann, wie sich das anfühlt, wenn man so richtig... am Boden ist.
Was war denn dein größter Tiefschlag? Die Trennung damals von dem Vater von Amelie? Oder?
Davor der Verlust unseres zweiten Kindes. Also das war der Tiefschlag überhaupt, ja.
Das war in Uganda?
Mhm. Ja. Ja. Und da bin ich eben auch, da war er nicht da, er war auf Dienstreise und da bin ich selber fast ums Leben gekommen. Dadurch.
Weil du Spontanabort hattest.
Ja, genau. Und da gibt es ja keine Krankenwagen und nichts gab es da.
Dann in welchem Monat war das?
Vierter.
Wow. Ja.
Und dann kam zufällig eine Freundin vorbei und die hat mich gerettet.
Ja. Die war Ärztin, oder?
Nee, die hat mich dann ins Krankenhaus gefahren.
Ach so, gut, aber die hat dann wenigstens für die Versorgung gesucht.
Ja.
Also das war, was du gelernt hast, ist, glaube ich, man kann alle Krisen bewältigen, oder?
Bis jetzt schon, ja.
Also, ich finde ja immer, man lernt aus Krisen.
Ja, ja.
Ich finde ja Krisenformen ein.
Total. Ja.
Bei dir auch.
Also das sind so solche heftigen Sachen, die man mir aber so nicht anmerkt, glaube ich. Also ich wirke ja immer so nett und fröhlich und so. Und was da aber so alles an Tiefschlägen drinsteckt, sieht man jetzt nicht so. Aber ich kann dadurch meine Arbeit gut machen, weil ich nicht wirklich überrascht bin über irgendwelche Tiefschläge. Mhm. Ich glaube, das...
Naja, und weil du auch weißt, dass man die Tiefschläge, also das, was man Traumawachstum nennt,
dass
du einfach so auch weißt, man kann Krisen bewältigen und man wächst dadurch letztendlich. Ja. Also es hat sich nichts weggeputzt, ganz offensichtlich.
Ja. Noch nicht?
Nein. Aber sind ja schon viele Sachen passiert. Die Trennung war dann wahrscheinlich auch nochmal ein Tiefschlag damals, oder?
Ja, bei dem, auf jeden Fall.
Was du hattest. Wenn wir jetzt so zum Schluss, weil wir haben ja viel darüber gesprochen, was du für Stärken hast. Was würdest du selber denn, ich meine, du siehst ja Fehler oder Schwächen bei deinen Klienten. Mhm. Welche kritischen Punkte siehst du an dir?
Ich glaube immer noch, dass ich das echt üben muss oder so ein Bewusstsein mir immer wieder hochholen muss. Wo ist es noch okay? Ja, oder wo sind meine Grenzen? Wann komme ich da in die Nähe? Mhm. Also immer wieder da in diesem...
So die Selbstwahrnehmung schulen musst.
Ja, einfach, genau.
Wann gehe ich zu weit? Wo wird es zu viel? Wo ist es? Also du neigst immer noch dazu, zu viel zu machen, oder?
Ja. Also ich würde dazu neigen, wenn ich es nicht so bewusst wahrnehmen würde oder lernen würde. Deswegen, glaube ich, bin ich da gut eingependelt. So. Mhm. Aber es ist immer Arbeit. Ja, also es ist nicht einfach so da. Und vielleicht eine Schwäche ist auch noch diese Prägung oder wie auch immer man das nennen soll. So, ich muss laufen, ne? Ich muss funktionieren.
Ja, gut, du musst ja auch funktionieren, aber als Mutter musst du funktionieren.
Ja, das stimmt.
Die ganze Zeit. Bist du frei von, also ich habe ja nur eine ausgesprochene Anerkennungsgeilheit.
Du bist ja auch Narzisst.
Ich bin Narzisst, ja. Bist du frei davon?
Ich glaube keiner, oder?
Wo kriegst denn du deine Wertschätzung? Also von deinen Klienten natürlich.
Ja.
Was gibt dir Kraft?
Ich glaube, ich kriege Wertschätzung von ganz vielen Seiten. Also aus unserer Familie, von meinen Klienten, von meiner Tochter, von...
Brauchst du sie auch? Also du bist jetzt nicht so narzisstisch wie ich, aber du bist so ein stiller Narzisst.
Ja, vielleicht.
Wie stabilisierst du dich? Durch was... Bist du denn so stabil heute, dass du obwohl die Liebe auch in Lindau dann geendet ist, trotzdem noch hier bist. Und was stabilisiert dich?
Ich glaube wirklich diese Wertschätzung, die ich bekomme und eher so intrinsisch vielleicht, dass es für mich, dass ich mich dafür so interessiere, was ich mache, dass ich da so dranbleibe und es mir Spaß macht. Mhm. Ja, und dass ich mir mein Leben so oder unser Leben hier so zusammengebaut habe, dass es einfach so schön ist. Ja, und dass ich dadurch, dass es mir jeden Tag gut geht und ich rausgehe und Naturerlebnisse habe und mit dem Hund und so, also das ist einfach so.
Einen Hund hast du auch noch.
Ja, einen Hund haben wir auch noch.
Aber der war noch nicht bei mir im Garten.
Nee, noch nicht. Ja.
Ja. Ja. Und die Beziehung zu deiner Tochter müsste da auch ganz wichtig sein, oder?
Total, ja.
Ja. Ist ja nicht die Gefahr, dass das dann zu eng ist, ihr beide, weil ihr so ja viel miteinander durchgemacht habt?
Also, ich glaube, wir kriegen es ganz gut hin, uns also so nah beisammen zu sein, weil wir ja auch zusammen leben, und gleichzeitig uns so zu lassen und zu unterstützen dabei, dass die andere mal was macht. Ja. Und Amelie war ja zum Beispiel auch, wie alt war sie dann? 9? Kam sie nach Hause, die ist hier zur freien Schule gegangen,
ja,
und kam nach Hause und meinte, Mama, ich möchte ein Auslandssemester machen.
Mhm. Mit 9 Jahren?
Mit 9, ja. Und dann dachte ich dachte, das macht man so in der 11. Klasse oder so, ja. Oder später
oder
im Studium.
Später, ja. Ja,
ja. Und dann meinte ich, ja, aha, das ist ja interessant, wo möchtest du denn hin? Und sie so, ja, ich habe das schon mit der Direktorin besprochen, das geht klar. Ich gehe nach Uganda zum Papa, ja, und gehe da auf die internationale Schule.
Unglaublich.
Und dann dachte ich, ja, okay, dann vielleicht reden wir dann mal mit dem Papa.
Ja.
Ne?
Vielleicht fragen wir ihn auch mal. Ja.
Ja. Ja. Und dann hat sie das wirklich durchgezogen. Ja, mit 10 ist sie dann nach Uganda für 5 Monate. Dann kam sie nochmal wieder und dann ist sie nochmal für, ich glaube, auch nochmal 5 Monate gegangen. Also da konnte ich das auch schon mal ein bisschen kennenlernen, wie das ist, auch so diese... Ne, wenn man das
wenn man
eigene
los,
Kind
wenn man
so,
loslassen
ja,
muss,
ja,
so
genau.
wie du deine Eltern immer gefordert hast. Gell?
Oh Gott, ja.
Bei dem, was dich stabilisiert, spielt da auch deine Primärfamilie noch eine Rolle? Also ist das so, dass du da auch gut vernetzt bist und das hält dich?
Also mein Vater ist vor 11 Jahren gestorben. Das war, glaube ich, auch so ein richtiger Tiefschlag.
Mhm. Ist jung gestorben dann, oder?
Der ist 34er Jahrgang, also der war, glaube ich, dann 79.
Ja, gut, das ist da darf man sterben.
Ja, aber es war ziemlich unnötig. Also es war so, der hatte noch viel vor.
Es war ziemlich unnötig, dass er starb.
Ja, es war so schade, ja.
Ja, und deine Mutter lebt noch.
Die lebt noch und die lebt jetzt hier auch am Bodensee. Ja.
Ach so.
Und das ist wirklich so eine, ich glaube,
also Bochum ist jetzt mal gestrichen.
Ja.
Ja?
Ja, Haus verkauft.
Du hast dich von Bochum verabschiedet.
Ja.
Das war auch ein schwerer Schritt.
Nee, gar nicht so. Mhm. War okay.
Also jetzt ist Lindau dein Zuhause, weil deine Mutter auch hier ist. Und hast du noch Geschwister?
Nee.
Gar nicht. Mhm. Bist du ein verzogenes Einzelkind eigentlich, aber bist du aber gar nicht verzogen, weil du dich so früh befreit hast. Ja?
Ich glaube schon, ja.
Hast du eine Idee, was das in dir ist, warum du dich schon so früh so gut lösen kannst? Deine Eltern dich so selbstständig erzogen? Oder was ist das Geheimnis?
Ich glaube, da war das auch so, dieses mach dein Ding, ja. Sei selbstständig.
Haben die auch so eine Geschichte, deine Eltern? Sind die, oder?
Die sind auch ziemlich viel umgezogen, auch sehr umtriebig. Mhm. Mein Vater kam ja aus Spanien und dann nach München und dann hatten die verschiedene Standorte und irgendwann sind die in Bochum gestrandet.
Also, von all dem, wo du warst, wo ist deine Heimat?
Ich glaube, in mir drin.
In dir drin?
Ja, ich habe immer gemerkt, egal wo ich hinziehe, Hauptsache, also wenn es mir gut geht oder wenn ich so ein paar Sachen dabei habe, die mir was bedeuten, so ein paar Fotos oder so Dinge, so kleine Sachen, dann und die Menschen um mich herum mir ein gutes Gefühl geben, dann ist das alles gut.
Ja, ich glaube, du machst auch viel dafür, oder? Also du bist schon jemand, der, wie sagt man, connected oder so, der viel macht, um vernetzt zu sein. Mhm. Und du
das stimmt.
Kannst du auch allein sein?
Ich mag das total gerne, allein zu sein. Also immer mehr sogar. Wirklich.
Die Reisearmut zu suchen, ja. Ja, dass man wieder runterkommt.
Ja, genau. Diese Reizarmut finde ich total spannend. Also so rauszugehen, Handy einfach zu Hause zu lassen. Mhm. Und so. Also ich mache sowas ja auch immer wieder mit, also in der Arbeit, ne, dass ich mit Menschen da versuche, dann, dass sie das auch üben.
Die Stille zu machen, die Reizarmut zu machen. Ja. Und dann, ja.
Die Regisseurin Doris Dörrieu hat mal in so einem Interview gesagt, sie macht das jeden Tag, sie legt sich in die Hängematte und langweilt sich. Mhm. Und durch diese Langeweile oder dieses Nichtstun kann auch was Tolles entstehen oder es entsteht halt nichts. Ja? Mhm. Also, aber es kommen ihr gute Gedanken oder Ideen. Und ich glaube, dadurch, dass wir uns so viel ablenken lassen, geht viel Kreativität flöten.
Geht viel verloren, ja.
Ja,
ja. Ja, da gibt es auch einen schönen Spruch von Blaise Pascal, heißt der französische Philosoph, der sagt, das Unglück der Welt kommt daher, weil wir alle nicht ruhig im Zimmer sitzen können.
Ja.
Oder ich habe auf meinem Handy als Spruch drauf, die Einsamkeit ist ein unheimlicher Ort, vor allen Dingen, wenn man sich selbst begegnet.
Ja, und das schön.
Deswegen bringe ich meinen Patienten das auch bei. Da sind wir sehr nah beieinander. Mhm. Zum Schluss so, aus all deiner Erfahrung, was siehst du, was die Menschen, die du betreust, so häufig falsch machen? Wo du sagst, also das ein Thema war, glaube ich, sie sehen ihre Grenzen nicht.
Und ich glaube echt, das haben sie, glaube ich, alle gemein, dass sie ihren eigenen Wert nicht sehen. Also diesen Selbstwert, der ist oft so gering und alle anderen drumherum sind mehr wert oder alles andere hat mehr Priorität als sie selber. Und vielleicht ist das auch so durch unsere Gesellschaft so, ja. Dass,
also sie unterschätzen ihren eigenen Wert.
So. Ja, und gehen deswegen über ihre Grenzen und nehmen das nicht wahr, was gut für sie ist oder dass sie auch eine Bedeutung haben. Ja.
Und du, siehst du deinen Wert?
Ich glaube immer mehr, ja.
Ja?
Das ist auch ein bisschen Arbeit, ja.
Ja.
Und manchmal bekomme ich habe ja auch so eine tolle Kollegin, mit der ich zusammen eine Mastermind habe. Also das heißt, wir ergänzen uns da immer wieder und sagen, jetzt schau doch mal hin, was du da alles machst, ja. Mhm. Also du machst doch ganz viele tolle Dinge oder du bist doch auch
aber die muss sich immer noch wach machen.
Ja, an manchen Stellen schon, ja. Und das, ja, aber ich reflektiere viel oder schreibe auch viel. Und ich glaube, deswegen bin ich auch nie am Ende. Ja? Also ich werde nie am Ende sein mit Lernen oder neugierig sein oder so. Und eben auch auf mich neugierig sein, was steckt da alles noch drin.
Das klingt nach viel Potenzial.
Ich hoffe.
Nehmen wir das mal als Schlusswort jetzt. Gell? Freuen uns einfach, dass wir dich kennenlernen durften und dass du so mutig warst, dich hier zu zeigen. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Mir hat es viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Peter.
Bitte, habe ich gerne gemacht.
Ja,
schön,
mir hat es auch Spaß gemacht. Danke.
Okay.
Ja, danke, dass du heute bei dieser besonderen und sehr persönlichen Episode von meinem Design My Life Podcast dabei warst. Ich hoffe, du konntest auch ein bisschen mehr über mich, meinen Weg, meine Gedanken und Erfahrungen einsammeln und an dieser Stelle natürlich auch ein herzliches Dankeschön an dich, Peter, für deine Idee, unsere Rollen mal zu tauschen und auch dafür, dass du das Gespräch so wunderbar moderiert hast. Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse auf meinem Weg war, ich muss nicht alles alleine schaffen. Und das sehe ich immer wieder auch bei meinen Klientinnen. Das ist so ein ganz festsitzender Glaubenssatz. Ich muss alles alleine schaffen und ich muss es irgendwie allen zeigen, dass ich das kann oder so. Ja? Also gerade als Unternehmerin und Mama ist das oft ein, vielleicht auch ja, so ein blinder Fleck. Wir denken, wir müssen alles stemmen, aber genau das blockiert ja dann auch diese Leichtigkeit, die wir uns wünschen. Und mit der Zeit habe ich außerdem noch verstanden, Struktur ist für mich keine Einschränkung. Das sehe ich bei anderen auch. Das bedeutet oftmals viel mehr Freiheit, wenn ich gut strukturiert bin und Prozesse auch abgeben kann. Also erstmal überhaupt Prozesse entwickle. Und mein Wert und auch eurer hängt nicht davon ab, wie viele Punkte ich von der To-Do-Liste abarbeite, sondern für mich ist es einfach wertvoll zu schauen, dass das Lernen nie am Ende ist, weil ich dadurch immer wieder den Fokus anpassen kann und dann auch schauen kann, ja, wie ist es mit meiner persönlichen Weiterentwicklung? Da kann ich einfach immer weiter lernen, Erfahrungen reflektieren, Dinge hin und her drehen und auch mal anders machen oder sie bewusst beibehalten. Ja, ich hoffe natürlich, du konntest heute einen Impuls für dich mitnehmen und vielleicht dann auch im Alltag umsetzen und nutzen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung hinterlässt und die Episode auch gerne mit Menschen teilst, die auch was davon haben könnten. Und natürlich bin ich gespannt auf deine Fragen oder Ideen. Melde dich gern, schreib mir sehr gern auf maite.ulassia@mindset-mentor.de und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut und tschüss.